möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid heute Abend. Und ich möchte Sophie Dürksen ganz herzlich danken für dieses schöne Lied. So richtig als Einstieg in den Vortrag. Es geht ja um die Glaubenserziehung der Kinder. Es gibt ja die gewöhnliche Erziehung und dann die Glaubenserziehung. Klar, man kann das nicht so richtig trennen voneinander. Und doch möchte ich mich mal diesem Aspekt der Erziehung in ganz besonderer Weise zuwenden. Man hat, wie das in Amerika der Fall ist, immer wieder so Dinge erforscht und dann hat man herausgefunden, dass der Einfluss der Eltern im Blick auf das Glaubensleben der Kinder 2 bis 3 Mal stärker ist als alles, was die Gemeinde an Glaubenserziehung anbietet. Also 2 bis 3 Mal stärker. Wie man das herausgefunden hat, weiß ich auch nicht ganz. Auf alle Fälle, eines ist klar, dass die Glaubenserziehung durch die Eltern mehr Einfluss hat als sonst irgendetwas im Blick auf den Glauben der heranwachsenden Kinder. Und das steht schon so in der Bibel. Das ist ja das Flotte. Also das, was ich jetzt hier sage, ist ja nicht irgend jetzt Meinungen von mir selber, sondern es steht geschrieben in Psalm 78, die Verse 3 bis 7. Hier steht, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen und der künftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel und gebot unseren Vätern, sie ihren Söhnen kundzutun, damit die künftige Generation sie kenne, die Söhne, die geboren werden sollten, und auch sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten, damit sie auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Also jede Generation ist beauftragt, der nachkommenden Generation das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich frage immer, die Studierenden an der STH, wie manche Generation braucht es, bis man das Wort Gottes unter der Jugend nicht mehr kennt. Es braucht nur eine einzige Generation. Und ich habe Angst, dass gegenwärtig die Eltern die Generation sind, die es vergessen, ihren Kindern zu sagen, was an Entscheidendem nötig ist zu wissen im Blick auf das, was das Wort Gottes betrifft. Grundsätzlich haben wir ernst zu nehmen, im Blick auf die Weitergabe des göttlichen Wortes, dass unsere Kinder von Natur aus Sünder sind. Also wir können als Eltern so tiefgläubig sein, wie wir wollen. Die Kinder sind Sünder. Klar, wenn ein Kind noch nicht zwischen Gut und Bös unterscheiden kann, lehrt uns die Heilige Schrift, dass sie geheiligt sind durch die Eltern. Wenn also ein Kleinkind sterben würde, ist es im Himmel. Das ist klar. Also, ja. Aber die Kinder werden größer und älter und sie bleiben Sünder. Also ist es die wichtigste Aufgabe von uns Eltern, das Kind zum Retter Jesus Christus zu führen. Damit das Kind lernt, sein Leben dem göttlichen Plan entsprechend zu gestalten. Denn ein Sünder ist auf sich selber zurückgeworfen und muss sein Leben nach seinem Gutdünken gestalten, so wie er es für richtig findet. Und wenn er schließlich sterben wird als erwachsener Mensch, wird er ewig verloren gehen. Ich finde das eine Tragödie. Wenn wir aus gläubigen Familien Kinder haben, die später ewig verloren gehen. Und wir haben das gewusst. Und es war uns klar. Deshalb ist es unsere allerwichtigste Aufgabe, unsere Kinder zum Retter Jesus Christus zu führen. Das ist eigentlich das eigentlichste Ziel der Glaubenserziehung. Aber damit wir ein Kind zu Jesus hinführen können, ist es entscheidend wichtig, dass wir als Eltern dem Kind vorleben, wie eine Beziehung zu Jesus aussieht. Also ich kann ja nicht irgendwie sichtbar mit Jesus reden. Also Jesus ist ja nicht sichtbar unter uns. Aber wir können als Eltern einem Kind vorleben, wie sieht unsere Beziehung zu Jesus aus. Und diese Beziehung zu Jesus hat auf das Kind einen bedeutenden Einfluss, nämlich, dass ich die Liebe, mit der mich Jesus liebt, dass ich die dem Kind weiterschenke. Also, dass sich das Kind von uns Eltern bis ins Tiefste und Letzte angenommen weiß. Ich finde es traurig, wenn Eltern sehr gläubig sind, tiefgläubig sind, aber ständig miteinander streiten. Ich muss euch sagen, dann wird das Kind nie sehen, wie es richtig aussieht, wenn Eltern den Weg mit Jesus gehen. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, da war ein Mädchen, Neuntklassmädchen, und hat mir im Unterricht sehr gut gefolgt. Ich habe damals ja in einem Lager unterrichtet und dann habe ich es angesprochen und gesagt, möchtest du dich nicht für Jesus entscheiden? Und es kam dann in mein Zimmer, wir haben zusammen geredet, dann ist es in Tränen ausgebrochen und gesagt, Herr Maurhofer, ich liebe Jesus über alles. Aber wie meine Eltern gelebt haben, so möchte ich nie leben. Mein Vater hat auf der Kanzel gebetet, aber ich hätte zu Hause hören sollen, wie er mit der Mutter geredet hat. Das ist Heuchelei. Und mit dem habe ich nichts zu tun. Und ist weinend aus dem Zimmer herausgelaufen. Da habe ich gedacht, dann nützt alle Glaubenserziehung nichts. Wenn wir den Glauben derart negativ vorleben, dann nützt alle Glaubenserziehung nichts. Entscheidend ist, dass wir den Glauben leben. Meine Eltern haben ab und zu vor uns Kindern, wir waren 7 Kinder zu Hause, haben ab und zu vor uns Kindern gestritten. Das darf man nicht machen. Sie haben es gleichwohl gemacht. Und dann weiß und wir waren gar nicht so tief beeindruckt von diesem Streit. Warum? Wir wussten, bei der nächsten Mahlzeit ist der Vati aufgestanden, war immer so, hat sich bei uns allen entschuldigt. Z'Mutti ist aufgestanden, hat sich bei uns allen entschuldigt. Und dann haben sie sich vor uns allen einen Kuss gegeben, damit sie wussten, ist alles wieder in Ordnung. Und dann haben beide, zuerst der Vati, hat gefragt, seid ihr bereit, mir zu vergeben, wie ich mich verhalten habe? Und wir haben gnädigst im Chor alle 7 Kinder gesagt, ja. Dann hat Mutti uns gesagt, seid ihr bereit, mir zu vergeben, wie ich mich verhalten habe? Und wir haben gnädigst gesagt, ja. Ich habe damals gemeint, das sei so eine Formsache. Heute weiß ich, das war mehr. Ich bin heute zurückblickend, habe ich Hochachtung vor meinen Eltern. Die haben nie etwas in dieser Hinsicht anstehen lassen in ihrem Leben. Ich wüsste nicht, wenn der Vati mich angefaucht hat, ja, 7 Kinder und es musste manchmal vorwärts gehen und wir waren ein bisschen langsam, kommt auch aus dem Kanton Bern und dann, aber ich wusste ganz genau, wenn der Vati das gemacht hat, eine Viertelstunde später stand er neben mir und hat gesagt, Entschuldigung, Armin, kannst du mir vergeben? Ich habe gemerkt, ich habe tiefgläubige Eltern. Eltern, die wirklich ein Leben mit Jesus leben wollten. Und ein Leben mit Jesus gelebt haben. Und ich kann Gott nie genug danken, dass ich solche Eltern hatte. Dass er mich derart reich beschenkt hat. Dass ich solche Eltern haben durfte. Wisst ihr, alle biblische Lehre ist zuerst in meinem Leben begründet und nicht in meinen Worten. Die biblische Lehre muss zuerst gelebt werden und dann gelehrt werden. Und wenn das Leben, das ich führe, das nicht zum Ausdruck bringt, was ich lehre, wird das Kind mehr mein Leben anschauen, als meine Lehre zuhören. Es gibt ja einen Satz, den kennt ihr alle. Dein Leben spricht so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Noch einmal. Dein Leben spricht so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Entweder unterstreicht mein Leben das, was ich sage, oder es streicht es durch. Und leider ist es so, dass bei vielen Eltern ihr Leben das durchstreicht, was sie an gläubigen und wichtigen Dingen weitergeben. Ich gehe aber heute Abend von solchen Eltern aus, die unterstreichen, was sie lehren. Die mit ihrem ganzen Herzen einen Wunsch kennen, nämlich Jesus zu dienen, ihm nachzufolgen und wenn sie etwas schief gemacht haben, sich entschuldigen können vor anderen und auch bei den Kindern. Nun, was sollen Sie beachten, wenn wir Glaubensfragen an die Kinder weitergeben? Das erste Problem, das ein Kind hat, ist, dass wir immer von jemandem sprechen, der nicht anwesend ist. Ihr müsst es doch mal vorstellen. Ich rede von jemandem, der nicht da ist. Und deshalb fragt doch ein Kind, Vati, wieso kann ich denn Gott nicht sehen? Das ist doch ein Problem. Und dann weiter, wieso höre ich denn Gott nicht? Also sagst immer, Gott rede zu uns Menschen. Ich höre überhaupt nichts. Wie ist denn das zu verstehen? Und wie groß ist etwa Gott? Kannst du mir mal so vorstellen, also wie groß, ja, man soll kein Bildnis machen. Es ist einfach furchtbar groß. Meine Mutti hat uns immer erzählt, wenn wir gefragt haben, wie groß ist Gott, hat er gesagt, weißt, Gott umspannt das ganze Universum mit seiner Hand. Wisst ihr, wie groß das Universum ist? Unendlich. Und Gott umspannt das Universum mit seiner Hand. Das ist eine Mordio-Hand. Also, wenn ich mir das so vorstelle. Unvorstellbar groß. Und die Meere dieser Erde, so steht es im Jesaja, sind ein Tropfen in seiner Hand. Und ich finde, das ist enorm viel Wasser. Und ein Tropfen in seiner Hand. Wisst ihr, wir dürfen Gott, Vater, nicht beschreiben. Ich mag mich noch ganz gut erinnern, als ich so ein schönes Bilderbüchli angeschaut habe. Und da war Kain und Abel. Und beim Abel ging der Rauch hinauf, beim Kain ging das Zeug dem Boden zu. So, und dann, da in den Wolken war so ein Mann mit einem langen Bart, mit einem Nachthemd. Und dann hat meine Mutter, ich sehe es noch heute, vor meinen Augen dieses Bild zerrissen. Ich bin fast ohnmächtig geworden vor Rupf. Meine Mutter hat Gott zerrissen. Das war ja Gott dort in den Wolken oben. Und jetzt kommt meine Mutter und zerreißt Gott. Und es geschah nichts. Also. Und dann hat meine Mutter gesagt, Armin, ich habe dieses Bild zerrissen, dass du immer dran denkst, Gott sieht nicht so aus. Gott hat nicht einen langen Bart und ist so ein alter Papa, der einfach so im Schaukelstuhl ein bisschen im Himmel herumschaukelt. Nein, Gott ist eine Autorität. Ich kann meiner Mutter nie genug danken, hat sie dieses Bild zerrissen. Dass ich ein anderes Gottesbild habe in mir. Gott ist größer. Und ich mag mich noch gut erinnern, wir sind mal spaziert im Wald. Und dann ist damals vor einer riesengroßen Tanne stehen geblieben. So die Hände auf dem Rücken. So. Und dann hat sie auf die Tanne hochgeschaut und gesagt, Vati, ist Gott größer? Da habe ich gesagt, viel größer. Und dann sehe ich noch heute, wie es so gegangen ist, so die Hände auf dem Rücken und immer gesagt hat, viel größer, viel größer, viel mehr. Gott ist viel größer. Einfach, und dass man irgendwo eine Ehrfurcht bekommt von Gott. Und dann kann man dem Kind sagen, hör mal, Gott spricht wirklich zu uns. So dick, dieses Buch ist das Reden Gottes. Sonst wäre Gott wie ein bisschen parteiisch. Dem sagt er das, dem sagt er das, dem sagt er das, dem sagt er das. Und ich müsste sagen, und ich bin ein bisschen zu kurz gekommen. Gott hat mit mir nicht so lange geredet. Deshalb redet er zu allen Menschen gleich dick. So dick redet Gott. Ja. Also, die Bibel ist das Reden Gottes an uns Menschen. Da redet Gott. Hier. Ich habe einmal einen jungen Burschen gehabt, der wollte sagen, Herr Maurhofer, haben Sie ein Wort für mich, so ein prophetisches Wort? Aber ich sage, jawohl, lies die Bibel. Ja. Die Bibel ist das Reden Gottes zu uns Menschen. Er redet hier. Und ich habe das meinen Kindern immer wieder gesagt. Lest die Bibel, da redet Gott zu uns. Das Zweite. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Das ist, Professor Gitt wird ja das dann wieder breiter ausführen. Und das ist ein Wunder, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Aber weil Gott der Schöpfer aller Dinge ist, ist er auch mein Schöpfer. Damals, als ich die Eizelle und die Samenzelle meiner Eltern verbunden habe, hat Gott mich direkt geschaffen. Ihr seid also direkte Geschöpfe Gottes. Nicht indirekt, direkt. Mein Ich, also meine Eltern durften meinen Körper ein bisschen formen, helfen und noch mehr dazu, aber mein Ich, das hat Gott gesetzt. Ich bin ein direktes Geschöpf von Gott. Also wir dürfen bei Zeugung von Kindern, dürfen wir Anteil haben an der Schöpfermacht Gottes. Aber er setzt das Ich, deshalb ist das Ich unsterblich. Jeden Mensch, den ich sehe, muss ich sagen, du bist ein unsterbliches Wesen. Gott hat das Ich gesetzt und dieses Ich hört nie mehr auf zu sein, weil es Gott gesetzt hat. Also, ich bin, und dann kann ich dem Kind sagen, hör mal, Gott hat dich gemacht. Du bist ein Geschöpf von Gott. Du bist ein Gedanke Gottes. Gott hat dich gewollt. Nicht wir aus Eltern, Gott hat dich gemacht. Und du bist unverwechselbar, wunderbar, gemacht von Gott. Und er kennt dich, er hat dir deine Gaben geschenkt. Gott kennt dich. Gott hat einen Plan für dich. Nur schade war, bei uns kamen die Kinder mit leeren Händen zur Welt. Die hatten kein Papier in der Hand, wo ihr ihren Plan hätten nachlesen können. Kam mit leeren Händen. Aber Gott hat einen Plan mit jedem Leben, das er gemacht hat. Jetzt müssen wir mit dem Kind über etwas reden, das, ich weiß auch nicht, wir haben das versucht, dann altersgemäß anzupassen. Der Sündenfall. Der Sündenfall ist vielleicht das dramatischste Ereignis in der Weltgeschichte überhaupt. Nämlich ab diesem Zeitpunkt, seit dem Sündenfall, sind alle Menschen Sünder. Und dass die Sünder sind, das haben meine Kinder bald einmal entdeckt. Denn wir haben nie unseren Kindern das Sündigen beibringen müssen. Wir haben nie gesagt, so Lektion 1, wir lernen zusammen lügen. Sie konnten lügen. Also meine Frau und ich, wir haben also uns nicht angelogen, nur dass ihr das wisst. Unsere Kinder konnten das. Woher haben die das? Die haben das noch gar nie gehört. Wir haben nicht gesagt, Lektion 1, jetzt lernen wir streiten zusammen. Wir müssen einander Haare ziehen und so, einander Tütscherli anschmeißen. So. Nicht. Die konnten das. Sündigen muss man nicht lernen, das kann man. Ganz interessant, und das haben wir den Kindern mal gezeigt, dass etwas in ihnen ist, das sie eigentlich gar nicht wollen. Oft haben die Kinder geweint bei uns Eltern und gesagt, das will ich doch gar nicht, und dann haben sie den anderen schon wieder angeschrien. Oder? Sünde ist etwas in uns, das einfach da ist. Und das uns letztlich von Gott trennt. Sünde trennt mich von Gott. Und durch Sünde werde ich nie aus eigener Kraft den Zugang zu Gott schaffen. Und jetzt kommt das Allerschönste. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Und hier bitte nicht gleich sofort und er starb für uns am Kreuz sagen. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Und dann die ganze Weihnachtsgeschichte, wie er ein Babyli wurde und so weiter. Stellt euch mal vor, Gott war mal ein Baby auf dieser Welt. Also jedes Kind hat Zugang zu Gott. Von Jesus darf man Bilder machen, nur dass ihr das wisst. Man hätte sogar, wenn das möglich gewesen wäre, damals ein Video drehen können von ihm. Das ist klar. Ja. Aber von Gott Vater darf man kein Bild machen. Aber von Jesus, der sah aus wie ich, also war ein Mann, also ob er jetzt genau so ausgesehen hat, sei es dahingestellt. Aber auf alle Fälle, er war ein Sohn. Also ein Bub war er und er war später ein Mann. Und er war Mensch wie wir. Und zugleich Gott geblieben. Und dann sollte man dem Kind zeigen, mal eine Beziehung zu Jesus schaffen. Deshalb sind ja die Evangelien, es wird nicht gesagt, er wurde geboren und dann starb er für uns am Kreuz. Achtet mal, wie da viel erzählt wird, wer Jesus ist. Und wer die Kinder zu sich gerufen hat. Also ich habe all diese Geschichten, wie Jesus die Kinder zu sich gerufen hat, den Kindern erzählt. Achtet mal, wie oft das dargestellt wird, wie oft das gesagt wird. Wunderbar. Und wie Jesus liebend sich den Kindern zuwendet. Das ist also zum Staunen und einfach, dass eine Beziehung besteht zu Jesus. Also ein Kind muss eine Beziehung bekommen zu Jesus. Und dann kann man dem Alter entsprechend zeigen. Und dieser Jesus war anschließend, etwa mit 33-jährig, bereit, deine Sünden, all das, was du verkehrt gemacht hast, auf sich zu nehmen und am Kreuz für dich zu sterben. Bitte hier dem Alter entsprechend tiefer erklären oder weniger tief, also nicht in alle Details erklären, was das Kreuz in sich schließt, wie fürchterlich das war, einfach nur, und dann später kann man immer mehr noch dazu sagen. Aber das Entscheidende ist, weil Jesus für mich am Kreuz starb, kann er mir die Sündenvergebung anbieten. Und um das geht's eigentlich. Wir haben einen, der uns das, was wir verkehrt und falsch machen, vergeben kann. Das ist das Entscheidende. Jesus kann mir vergeben. Er kann meine Schuld mir wegnehmen. Und um das geht es, dass ich das einem Kind zeige. Und das kann man ja ganz gut zeigen. Man kann in ein Gefäß so irgendwie leckerlich tun und dann sagen, das ist jetzt zu vergleichen mit den Sünden. Und jetzt können wir die ausschütten, also Jesus sagen, und all das ist weg. Ich habe immer versucht, wie könnte ich es noch besser sagen, noch besser erklären, dass Jesus mir die Sünden vergibt, dass er mir die Schuld wegnimmt. Und dieser Jesus ist am dritten Tag auferstanden, er ist nicht am Kreuz geblieben. Deshalb haben wir keine Kruzifixe in unseren Gemeinden, wo er noch am Kreuz hängt, sondern wir haben alles leere Kreuze. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt heute und er lebt sogar zur Rechten Gottes. Und dieser Jesus möchte jetzt in mein Leben hineinkommen und bei mir Wohnung nehmen. Also das ist etwas furchtbar Schwieriges zu erklären. Da musste ich das ganz sorgfältig dann erklären, wie kommt Jesus überhaupt in mich hinein und so und wo hat er dann genau Platz und wo habe ich dann noch Platz und so. Das war recht schwierig, aber mit der Zeit haben sie es verstanden. Und zwar kommt Jesus durch den Heiligen Geist, jetzt wird es noch komplizierter, aber er kommt durch den Heiligen Geist in mein Leben hinein. Und deshalb haben wir ja Zeit, das ganz sorgfältig, schön der Reihe nach, dem Alter entsprechend zu erklären. Und wenn Jesus in mein Leben kommt, schenkt er mir eine neue Stellung vor Gott, nämlich darf ein Gotteskind werden. Ich bin nicht mehr ein Sünder, sondern ich bin ein Gotteskind, das noch sündigen kann. Ich bin ganz dagegen, dass man sagt, ein Gläubiger bleibt ein Sünder. Das steht nirgends in der Bibel. Sondern wir sind Gotteskinder, die noch sündigen können. Also, und das erkläre ich dem Kind. Hör mal, wenn Jesus in dein Leben kommt, bist du ein Kind des Allerhöchsten und kannst jetzt mit Gott reden. Und er hört dich, er versteht dich. Diesen Weg, wie man Jesus die Sünden bekennt, wie man Jesus ins Leben aufnimmt, den habe ich meinen Kindern sehr oft erklärt. Warum? Ich habe meinen Kindern auch oft erklärt, wie man die Schuhe bindet. Habe ich meinen Kindern oft erklärt, wie man die Schuhe bindet. Also Schuhe binden übrigens ist ein sichtbarer Vorgang, nur dass ihr das wisst. Man kann ja zuschauen, wie das geht. Und dann kamen sie wieder mit offenen Schuhen vom Kindergarten heim. Heute hat man ja Kleppschuhe zum Glück. Also, aber unsere Kinder kamen noch mit offenen Schuhen. Und da haben wir gesagt, warum hast du nicht gebunden? Vater, ich wusste nicht mehr, wie es geht. Dabei habe ich es doch erklärt. Dann sind wir hingesessen und ich habe es noch einmal erklärt. Ich habe sicherlich meinen Kindern 30 bis 40 Mal erklärt, wie man Schuhe bindet. Also könnte man sagen, was hast du für komische Kinder gehabt? Also nein, normale. Und wenn man einen sichtbaren Vorgang 30 bis 40 Mal erklären muss, wie viel man mehr einen unsichtbaren Vorgang. Einige sagen, ich habe meinem Kind auch einmal gesagt, du musst dich bekehren und eine Wiedergeburt erleben. Dann hat es nicht gewollt. Sag ich, gute Nacht. Wenn ich meinem Kind gesagt hätte, du musst auch die Schuhe binden, aber es hat nachher nicht gewollt, deshalb läuft es noch heute mit offenen Schuhen herum, muss ich sagen, also das ist zu wenig. Du musst das dem noch einmal erklären und noch einmal erklären. Das müsst ihr mir erklären. Ich habe das meinen Kindern sicherlich etwa 50 Mal erklärt. Erklärt, wie man das macht, wie man Jesus die Sünden bringt, wie man Jesus aufnimmt. Und habe nicht jedes Mal erklärt, und jetzt musst du dich entscheiden. Ich habe gesagt, entscheide dich dann, wenn der Heilige Geist dich ruft. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war im Studierzimmer. Auf einmal hat es angeklopft. Der Matthias war vor der Tür. Gesagt, Vati, mit mir ist es jetzt soweit. Habe ich gesagt, ja, was meinst du, mit mir ist es jetzt soweit? Ja, das weißt du schon. Jetzt hat der Heilige Geist gerufen. Und dann hat er aus seinem Hosensack so ein Zettel herausgeknorzt und gesagt, gell, Vati, zuerst muss man die Sünden bekennen. Dann hat er alle Sünden Jesus bekannt. Dann hat er gesagt, gell, Vati, er steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Das haben wir eben auswendig gelernt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gell, Vati, jetzt hat mir Jesus alle Sünden vergeben. Sag ich, genauso. Er ist noch nicht fertig. Es steht noch in Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Gell, Vati, jetzt muss ich noch Jesus aufnehmen. Aber gesagt, jawohl. Hat er die Hände gefaltet und gesagt, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Amen. Da hat er gesagt, gell, Vati, jetzt ist Jesus gekommen. Es steht nämlich in Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, gell, Vati, ich habe die Tür aufgetan. Die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Gell, er ist zu mir gekommen. Hei, das hat mich bewegt. Wisst ihr, der hat gewusst, wir haben sich bekehrt. Der hat nicht so irgendetwas Komisches, geh zum Vater, jetzt bekehre ich mich, weiß gar nicht, was jetzt passiert. Der wusste ganz genau, was er macht. Nämlich, Jesus die Sünden bringen und Jesus in sein Leben aufnehmen. Und einige erklären das ihren Kindern zu wenig klar, zu wenig deutlich. Das ist doch das Entscheidendste. Und dann ist das Wirken des Heiligen Geistes da, das dann unsere Kinder berührt, zu dem Zeitpunkt, wann Gott will. Aber eines muss ein Kind das verstanden haben. Ich habe meinen Kindern immer wieder gefragt, habt ihr noch eine Frage? Ist das noch ein Problem für euch? Habt ihr es verstanden? Und so weiter. Jetzt, ab welchem Alter kann sich ein Kind bekehren? Entwicklungspsychologisch gesehen kann sich ein Kind ab dem Zeitpunkt bekehren, wo es zwischen gut und böse unterscheiden kann. Wo es auf einmal merkt, ich sündige. Wisst ihr, ein kleines vierjähriges Kind, wenn ihr fragt, das hat er vorher gestritten mit seinem Schwesterli, bist du ein Liebes, strahlt es mich an und sagt, ja. Also merkt man, das hat total keine Sündenerkenntnis. Total nicht. Aber später, so mit 6, 7, 8-Jährigen, das ist je nach Kind, man kann das nicht so genau festlegen. Plötzlich merke ich, ich mache Dinge, die nicht richtig sind. Und dann entsteht ein Sündenbewusstsein. Und ich muss sagen, Kinder können sich ab diesem Augenblick ganz klar entscheiden für Jesus. Ich habe mich als 10-jähriger Bub entschieden für Jesus. Und ich habe das sehr klar gemacht. Ich habe mich seither nie mehr entschieden. Aber das habe ich so klar gemacht. Ich habe meine Sünden Jesus gebracht, Jesus bewusst in mein Leben aufgenommen. Und das war mir sonnenklar, was ich gemacht habe. Kinder können das durchaus verstehen. Das ist nicht einfach etwas, das ein Kind nicht verstehen kann. Aber bitte drängt nie ein Kind zur Entscheidung. Überlasst es dem Heiligen Geist. Und bete ganz viel für ein Kind, dass es diese Entscheidung treffen kann. Dass Jesus ihm hilft, sich jetzt zu entscheiden. Das braucht viel Gebet und viel Geduld. Ich hätte auch manchmal gerne gehabt, dass sie ein bisschen schneller und zackiger und so. Aber das braucht Zeit. Noch einmal erklären. Ja, ich habe gestaunt, wie Gott dann die Kinder berührt. Ein nächster Schwerpunkt ist, dass man den Kindern die 10 Gebote zeigt. Die 10 Gebote sind die Grundordnungen eines Gläubigen. Eigentlich heißt gläubig sein, die 10 Gebote erfüllen, das gläubig sein. Ich erfülle mit Hilfe des in mir wohnenden Christus die 10 Gebote. Das steht in Römer 8, Vers 4. Damit durch uns die Gebote Gottes erfüllt werden. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Und deshalb erklärt man jetzt die 10 Gebote, was das genau beinhaltet. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir Herr dein Gott geben wird. Was heißt Vater und Mutter ehren? Und zweiter, du sollst nicht ehebrechen. Also, und all diese Gebote ganz schön sorgfältig einfach mal durchgehen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also wir haben mit unseren Kindern oft diese 10 Gebote durchgangen. Und noch einmal, wenn sie älter sind, muss man noch einmal auf eine tiefere Weise diese Gebote durchgehen. Und dann zeigen, schau mal, das ist der Sündenmaßstab. Ich bin einer Gemeinde aufgewachsen, wo noch vieles andere Sünde war, als was in den 10 Geboten steht. Hey, was da alles Sünde war. Und ich habe dann wie ein komisches Gewissen bekommen. Ein ganz komisches, oder? Das war ja Sünde und das war auch noch Sünde und das war auch Sünde und das war auch Sünde. Stand nirgends in der Bibel, aber in der Tradition der Gemeinde war das. Und dann bekam ich ein bisschen Müsli in mir drin. Also ein Durcheinander. Und ich war so dankbar, dass ich dann sah, aha, das ist der Sündenkatalog. Nach dem wird uns Gott einmal richten. Und nicht die Tradition. Ich musste viele Traditionssünden über Bord werfen. Und sagen, das ist eigentlich keine Sünde. Aber es war für mich sehr schwer, das zu verstehen und zu begreifen. Dass ich als Kind so in Traditionen, und bitte helft euren Kindern, dass sie nicht so Zeugs nachschleppen müssen, wie ich das nachschleppen musste. Mit Frisuren und Kleidung und weiß nicht was alles. Ja. Gut. Dann, ein etwas Entscheidendes ist auch, helft euren Kindern beten. Beten ist vielleicht etwas vom Allerwichtigsten. Und wisst ihr, Kinder beten lernen, sie lernen beten, indem sie hören, wie wir beten. Und bitte beim Tisch, ihr braucht ja nicht immer nur Sprüche aufzusagen. Vielleicht am Anfang schon, am Anfang, bevor man isst. Aber am Schluss sollte doch mal vielleicht mal der Vater frei beten, die Mutter frei beten. Und ab und zu sehen ja die Kinder auch, wie die Eltern zusammen beten. Ich war der Zweitjüngste und wir hatten nicht so eine große Wohnung, also war ich im Zimmer meiner Eltern. Mein Vater hat Schicht gearbeitet. Also musste manchmal am Morgen um 4 Uhr beginnen, bis um Mittag um 12, dann um 12 bis am Abend um 8 und dann abends um 8 bis morgen um 4 wieder so. Und dann habe ich oft gesehen, morgens um 3:30 waren meine Eltern auf den Knien und haben zusammen gebetet. Und ich hörte, wie sie auch meinen Namen genannt haben. Das war immer das Wichtigste. Nachher habe ich wieder weiter geschlafen. Aber ich hörte, wie sie für mich gebetet haben. Und es hat mich tief bewegt, dieses Gebet zu hören. Ich habe betende Eltern gehabt. Und ich hatte eine Sehnsucht damals dort als Bub in meinem Bett. Ich möchte auch einmal so beten können. Ich möchte auch einmal mit diesem wunderbaren Gott reden können. Beten heißt, dem Kind helfen, in ein Gespräch zu kommen mit Gott. Ich mag mich noch erinnern, als meine erste Gebetserhörung war. Es war so, mein Vati war am Sterben, hatte Blutkrebs im vorgeschrittenen Zustand. Und dann sind wir oft als 7 Kinder um das Bett niedergekniet und haben für ihn gebetet. Und wisst ihr was? Unser Vati wurde gesund. Ich war so bestärkt, das hat mein Gebetsleben fürs ganze Leben geprägt. Bis heute. Dass ich Gott etwas zutraue. Dass Gott etwas vermag. Dass Gott etwas kann. Der Arzt hat gesagt, an ihn ist ein Wunder geschehen. Ja, ein Wunder ist geschehen. Gott hört Gebet. Ich habe oft gedacht, ich habe als Kind mehr Gebetserhörung gehabt als heute als Professor. Ich weiß auch nicht, warum, vielleicht formuliere ich zu wenig gut oder so. Aber Gott ist so gnädig, dass er Kindern ganz besonders Beachtung schenkt. Gerade Kindergebete sind ganz besondere Gebete. Da ist ein Mädchen bei uns gewesen, das konnte nicht gut durchschlafen in der Nacht. Und dann ist sein Brüderli ans Bett gegangen, ist niedergekniet an diesem Bett und hat gesagt, Herr Jesus, schenk, dass mein Schwesterli durchschlafen kann. Ist zur Mutter gegangen und gesagt, ab heute wird es so sein. Sauber und glatt, das war so. Dieser Glaube von Kindern, dieser tiefe Glaube, dass Gott Gebete erhört. Da könnt ihr sehr viel lernen von den Kindern. Lernt eure Kinder beten, dass sie ins Gespräch kommen mit Gott. Dass sie das, was sie bewegt, innerlich Gott sagen können. Und dann weiter, betet auch als Familie zusammen ab und zu. Einfach, dass ihr alle betet. Einfach Reihe um. Die Kinder werden furchtbar egoistisch beten am Anfang, aber das bessert dann schon. Ja. Und noch etwas weckt im Kind eine Liebe zur Gemeinde. Eine tiefe Liebe zur Gemeinde. Denn die Gemeinde ist das heutige Volk Gottes. Wie das Israel, das alttestamentliche Volk Gottes ist, ist die Gemeinde das heutige Volk Gottes. Und redet lieb über die Gemeinde. Ich habe von meinen Eltern nie etwas Negatives gehört über die Gemeinde. Nie. Und dann mit 17-jährig, ich mag noch ganz gut erinnern, stand ich in der Küche und habe endlich mal meine Mutter aufgeklärt, was alles nicht gut lief in unserer Gemeinde. Habe gesagt, die zwei Frauen grüßen sich nicht und ja, ungefähr eine Viertelstunde lang hielt ich einen Vortrag. Ohne Manuskript. Ich habe einfach meiner Mutter alles gesagt und die grüßen sich nicht und schau mal, wie die sind und so weiter. Hat meine Mutter so zugehört. Und dann hat sie am Schluss gesagt, Armin, ich könnte jetzt noch doppelt so lang weiterreden. Aber weißt was? Genau diese Gemeinde hat Jesus lieb und dass du schweißt, ich auch. Ja. Das ist mir hineingefahren, immer wenn ich so wieder Probleme habe in der Fegarau, also bei der evangelischen Gemeinde Aarau, kommt mir meine Mutter in den Sinn. Genau diese Gemeinde hat Jesus lieb und ich auch. So. Und einige wollen immer die Idealgemeinde suchen. Wir wollen eine Gemeinde haben, die wir lieben. Bitte liebt eure Gemeinde hier. Bitte liebt sie. Und weckt in euren Kindern Liebe zu dieser Gemeinde. Das entscheiden wir Eltern. Ob unsere Kinder einen Zugang in eine Gemeinde finden. Indem wir die Gemeinde lieben und ihnen zeigen, das ist unser geistliches Zuhause. Noch etwas scheint mir wichtig. Wir hatten auch einen Familienabend. Der war immer am Sonntagabend. Ich war ja Pastor und das war einfach der Abend, an dem ich so richtig frei hatte. Und da sind wir alle in der Stube, also Christine hat ein gutes Nachtessen gemacht, noch mit Kerzenlicht und so. Und dann sind wir in die Fauteuils hinübergerutscht, so, und dann haben wir gesungen zusammen. Und wenn die Kinder so ein bisschen noch Klavier spielen konnten und Geige und Flöte und so, haben wir richtig geworshippt, also richtig gesungen. Also wie jetzt vorhin, so 3-4-stimmig gesungen und mit Instrumentalbegleitung vielleicht so 20 Minuten. Und dann habe ich gebetet und dann haben wir ausgetauscht. Jedes hat erzählt, was es in der vergangenen Woche erlebt hat. Zuerst haben ich geredet oder Christine, je nachdem, manchmal hat sie begonnen, manchmal ich begonnen und erzählt, wie es uns ging in der letzten Woche. Dann hat der Matthias erzählt, wie es ihm ging in der Schule. Dann hat der Daniel erzählt, wie es ihm ging, dann die Damaris. Und alle haben wir erzählt, wie es uns geht. Und dann wussten wir voneinander, wie es uns geht. Ich kenne Familien, die wissen nicht, wie es den Kindern geht. Die reden gar nicht zusammen. Wir wussten anschließend, wie es jedem geht. Und dann haben wir noch ausgetauscht ein bisschen darüber und sie haben noch Fragen gehabt aus der Schule. Später haben wir darüber geredet, wie man mit dem Handy umgeht, wie man mit dem Fernseher umgeht und so weiter. Einfach all diese Fragen. Das ist ganz hochinteressant dann über Sexualität und so. Das wurde immer interessanter, je nach Alter der Kinder. Und einfach, dass man hilft dem Kind. Und als die Kinder noch klein waren, kam jetzt eine biblische Geschichte. Entweder hat Christine dich erzählt oder ich habe sie erzählt. Mit einem wunderschönen Bilderbuch. Es gibt heute so schöne Bücher. Und dann haben wir ausgetauscht darüber und so. Und immer haben wir anschließend die Anwendung gesagt. Was bedeutet das heute für uns? Für uns als Familie. Für euch im Kindergarten. Für euch in der Schule. Später, als die Kinder älter waren, haben wir einen biblischen Brief gelesen. Vielleicht den Philipperbrief zusammen. Und dann haben sie gelesen. Und dann habe ich gefragt, habt ihr verstanden? Was haben wir gelesen? Matthias, was hast du jetzt gerade gelesen? Daniel, was steht da genau geschrieben? Und so weiter. Also nicht homiletisch, also väterlich war das. Ja. Haben wir das schön miteinander besprochen. Und dann habe ich gesagt, und was bedeutet jetzt dieser Text für unser Leben? Als Familie, für unser Leben und miteinander, für euer Leben in der Schule und so. Wisst ihr, es ist wichtig, dass die Kinder lernen, mit der Bibel etwas anzufangen. Die Bibel redet ins Leben, das ist nicht ein theoretisches Buch. Und dann habe ich den Kindern etwas gesagt. Ich habe gesagt, ihr seid so tolle Kinder. Ich bin überzeugt, Gott will euch später brauchen, dass sein Reich gebaut wird durch euch. Und dann haben wir geredet, was heißt Reich Gottes bauen. Heute ist der Matthias Pastor, auch eine freie evangelische Gemeinde. Die Damaris hat der Christine gesagt, meine lieben Frau, es gibt keinen schöneren Beruf auf der Erde, als Pastorenfrau zu werden. Sie ist jetzt Pastorenfrau. Und ich merke, wie meine Familie etwas bewegt im Reich Gottes. Aber das haben wir damals mit den Kindern besprochen. Gesagt, euch will Gott brauchen. Denkt daran, lasst euch brauchen von Gott. Genau das hat uns Mutti auch gesagt. Wir waren 7 Kinder, hat es allen immer gesagt in der Küche. Hört mal, wir sind jetzt unbedeutende Familie, aber Gott will euch brauchen. Er hat den Erich gebraucht, vielleicht kennt ihr ihn auch ein bisschen, und dann mich auch ein bisschen gebraucht, mein Bruder Walter gebraucht in Österreich, dass er 30 Gemeinden gegründet hat dort. Er hat Tabia gebraucht, die ist Pastorenfrau geworden und so weiter. Er hat uns als Familie gebraucht. Aber wisst ihr, das ist ein Samenkorn, das wir in die Kinder legen. Gott will dich brauchen. Gott hat Interesse an dir. Und wisst ihr, ich habe oft, bin ich dort nach diesem Abend, wir haben das schon als meine Familie gemacht, wo ich aufgewachsen bin, lag ich im Bett und sagte, hey Jesus, wenn du mich wirklich später brauchen kannst, hier bin ich, ich will mich brauchen lassen. Also als Kind schon habe ich das gebetet. Und dann weiter im Familienabend sagt jedes Kind seine Gebetsanliegen für die nächsten Woche. Jedes hat seine Gebetsanliegen gesagt. Wir als Eltern haben unsere Gebetsanliegen gesagt und dann haben wir alle füreinander gebetet. Ich muss euch sagen, mir sind manchmal die Tränen über die Wangen gelaufen, wenn ich hörte, wie meine Kinder für mich gebetet haben. Wenn wir als Familie zusammen beten, ich muss euch sagen, das gibt eine enorme Kraft in eine Familie. Wenn wir Zeit haben, wenn die Kinder für die Eltern beten, wenn die Eltern für die Kinder beten. Und ich frage euch, habt ihr einen solchen Familienabend? Wenn nicht, dann müsst ihr den einführen. Also nicht müsst, also ja, ich wäre dankbar. Also einfach, dass man diesen Familienabend einführt, dass man Anteil nimmt aneinander und einander förmlich in den Himmel hineinzieht. Das ist eigentlich das Ziel. Wir haben eine Sehnsucht, unsere Kinder in den Himmel zu ziehen. Dass wir einmal vor Gott stehen können und sagen, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Ich habe sie mitgenommen in den Himmel. Klar, wir Eltern gehen voraus, aber dann kommt der erste Sohn, da kommt die Tochter auch in den Himmel. Hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Ein Geschenk von Gott, das ist das Ziel der Glaubenserziehung. Und ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht, euch Anregungen gegeben, die hilfreich sind für eure Glaubenserziehung in eurer Familie. Amen. Ich bete. Herr Jesus, schenk, dass wir die Kinder, die du uns anvertraut hast, dass wir sie zu dir hin erziehen. Dass sie einmal dir treu nachfolgen. Aber nicht nur dir treu nachfolgen, sondern ein Segen werden für dein Reich. Das ist unser Ziel, dass sie etwas bewegen. Du weißt, wir brauchen heute eine nachwachsende Jugend, die etwas bewegt in unserer Zeit. Die etwas für dich tut, die brennt für dich und die etwas macht zu deiner Ehre und deines Namens Verherrlichung. Schenk, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie einmal brennen für dich, dass sie etwas bewegen für dich. Segne die jungen Familien, hilf ihnen beim Erziehen der Kinder und dass sie einfach eine Sehnsucht haben, die Kinder zu dir zu führen. Damit wir einmal, wenn wir vor dir stehen in der Herrlichkeit, sagen können, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Wir beten dich an, Herr Jesus. Amen. Ich möchte sagen, natürlich soll auch die Gemeinde einen Beitrag leisten. Über das habe ich jetzt noch gar nicht geredet. Aber hier in diesem Buch zeige ich, was die Gemeinde beitragen könnte in dem allem. Die Gemeindepädagogik und zugleich auch in Punkt, vor allem hier in diesem Buch in Punkt 4. das Ziel, was man erstreben soll mit den Kindern. Also ich möchte das Buch wärmstens empfehlen. Also hier steht noch viel mehr. Ich konnte ja nur ganz wenig sagen. Also lest doch das Buch, vor allem Kapitel 3 und 4, wo ich über Glaubenserziehung im Alltag sehr viele Dinge sage. Ich habe es jetzt alles so ein bisschen zusammengerafft und so schnell durchgejagt. Hier ist es ein bisschen sorgfältiger ausgeführt. Und bitte, wenn ihr junge Eltern kennt, bitte gebt ihnen doch das Buch und sagt, sie sollen Kapitel 3 und 4 lesen. Es sieht so ein bisschen dick aus, ich weiß auch, aber ich kann auch nichts dafür. Also ich muss einfach das Zeugs schreiben. Also, aber Kapitel 3 und 4, bitte lest doch das. Da sind Hilfen noch vertieft drin. Und es ist ja zu einem günstigen Preis zu haben da hinten. Also ich möchte das wärmstens empfehlen. Ich möchte noch sagen, dass wenn jemand Fragen hat und Probleme hat, ich habe gerne Zeit für Seelsorge anschließend. Ich habe gerne Zeit, morgen ist ja Sonntag. Also ich habe gerne Zeit für euch. Vielen Dank.